my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 17. August 2017. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Rheinfall einfach wegsprengen. Besondere Probleme, radikale Lösungen. Wer erinnert sich noch daran, dass der Rheinfall mal einfach weggesprengt werden soll? Na, Axel Meyer, BND Freiburg. Im oberen Donautal soll Kalk abgebaut werden. Nach einem Plan des Hauses Prinz zu Fürstenberg soll schon möglichst bald im oberen Donautal im Bereich der Gemeinde Beuron Kalk abgebaut werden. Und das zuständige Regierungspräsidium Tübingen hält dieses Vorhaben aus raumplanerischer Sicht für vertretbar. Bildungsurlaub mit und zu Recht. Seit 1. Juli 2015 stehen den Lohnarbeitenden in Baden-Württemberg 5 bezahlte Urlaubstage pro Jahr zu. Im Interview erklärt Michael Ruhkopf, Bildungsbeauftragter der IG Metall, wie es geht und einige Schwierigkeiten von Seiten der Unternehmen. Zunächst zu den Nachrichten. Bürgermeisterin darf ins Amt. In Eppelheim hatte ein Bürger gegen die Bürgermeisterwahl geklagt. Die Wahlsiegerin Patricia Rebmann habe ein Wahlplakat zu nahe beim Stimmlokal platziert. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat nun die Klage abgewiesen. Die Wahlwerbung habe den Kläger nicht in seiner Rechtsstellung als wahlberechtigter Bürger beeinträchtigt. Nach rund 8 Monaten kann also Wahlsiegerin Patricia Rebmann ihr Amt antreten. Bei Wahlen gibt es im Umkreis von Wahllokalen auch eine Art Bannmeile, innerhalb der Parteien nicht werben dürfen. Der Umfang ist jedoch nicht gesetzlich bestimmt, sondern wird durch lokale Verordnungen auf einen Bereich von in der Regel 10 bis 50 Metern festgelegt. Sonntags sollen mehr und häufiger verkaufsoffen sein, laut IHK. Die Industrie- und Handelskammer IHK Südlicher Oberrhein sieht mehr Spielraum für verkaufsoffene Sonntage. In Baden-Württemberg dürfen Läden an höchstens 3 Sonntagen im Jahr geöffnet sein. An diesen Sonntagen müssen sowieso feste Märkte oder Messen stattfinden. Laut einer von 8 IHK-Landesverbänden arbeitenden Gutachten ist die Verknüpfung mit solchen Veranstaltungen jedoch nicht zwingend. Beispielsweise genügt es, das Ziel einer Stärkung der Innenstadt und des dortigen Einzelhandels zu vertreten. Den Einzelhandel belastet die Online-Konkurrenz mit ihren 24 Stunden Öffnungszeit. Rheintalstrecke möglicherweise noch länger gesperrt. Die vielbefahrene Bahnstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden ist seit dem 12. August gesperrt. Nach einer Tunnelbohrung unter den Gleisen waren die Gleise der Rheintalbahn eingesunken. Wann wieder Züge über den Abschnitt der wichtigen europäischen Nord-Süd-Verbindung zwischen Rotterdam und Genua fahren können, ist unklar. Der ursprüngliche Termin, 26. August, ist in Frage gestellt. Wegen logistischer Engpässe könnte es sein, dass Bürger auf Arzneien und Lebensmittel warten müssen. Dies befürchtet der Präsident des Verbandes Speditionen und Logistik. Güterzüge stauen sich nach Bahnangaben überall auf der Strecke von Rotterdam bis Genua. Die Bahn rechnet damit, dass Spediteure Verkehr vorübergehend auf die Straße verlagern. Trotz der Unterbrechung des Bahnverkehrs zwischen Rastatt und Baden-Baden hat der ADAC bisher keine dichte Autobahnen im Südwesten festgestellt. Polizei schießt Patienten der Psychiatrie an. In Mannheim ist ein Mann durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe verletzt worden. Der Mann habe in einer psychiatrischen Fachklinik randaliert und ein Messer gegen die Beamten gezogen. Die Polizei habe Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt und dann erst geschossen. Erst im Mai war ein Patient einer Reha-Einrichtung in Emmendingen im Schwarzwald von einem Polizisten erschossen worden. Vor kurzem habe ich berichtet über den Rhein-Main-Donau-Kanal, ein Kanal, der überflüssig ist, möchte man mal sagen, wie der Kropf, weil auf diesem Rhein-Main-Donau-Kanal, da wird eigentlich nur Ferienschiffe fahren hin und her, beziehungsweise Touristenschiffe. Und die übrigen Schiffe, sprich die, ja, die Schlepper und entsprechend die Lastkähne, die sind inzwischen ersetzt worden durch LKWs, Zug oder auch Hochseeschiffe bzw. Küstenschiffe, die eben um Europa rumfahren, durch die, ja, durch den Bosporus ins Schwarze Meer und somit die Nordsee und das Schwarze Meer verbinden. Aber es gibt natürlich auch das Schwäbische Meer und das Schwäbische Meer sollte hier eine Verbindung bekommen und zwar von der Nordsee aus über den Rhein, über Basel hinaus. Und da gibt es natürlich dieses kleine Hindernis, den Rheinfall. Und das war ja ein ziemlicher Rheinfall.
Ja, also wie gesagt, der BUND berichtet gerade von einem großen Umweltskandal. Überschrift: Unternehmer will aus Profitgier den Rheinfall sprengen. Was wir dazu sagen müssen, die Nachricht stimmt, aber der Skandal liegt 200 Jahre zurück. Und da gab es eine hübsche Anzeige. Am 10. August 1817 war in einer Zeitung in der Schweiz die folgende Anzeige zu lesen. Ich versuche sie jetzt mal zu lesen, weil das ist so die alte Sprache und das ist ein bisschen schwierig. Besonders wichtig für den löblichen Kanton Schaffhausen mag folgende Anzeige sein. Unterzeichneter erbietet sich den Rheinfall durch einen unterirdischen Kanal binnen 2 Jahren mit einem Kostenaufwand von ungefähr 3.000 bis 4.000 Gulden rheinisch gänzlich zu vernichten und denselben für Rheinschiffe auf- und abwärts fahrbar zu machen. Die Anzeige kommt von einem Herrn Illig, königlich bayerischer Bergrat, Kupferberg bei Eulach, den 10. August 1871. Also wie gesagt, vor 200 Jahren gab es konkrete Pläne, den Rheinfall zu sprengen, um ihn schiffbar zu machen von Basel zum Bodensee. Und wir weisen auf diese Geschichte einfach hin, auch wenn sie nicht tagesaktuell ist, um ein bisschen auch regionale Umweltgeschichte zu zeigen. Das heißt, ganz viele Leute denken, ja, Umweltgeschichte, das war irgendwas so zwischen Zweiten Weltkrieg und zwischen heute, das waren die Kämpfe um Wiel, das waren die Kämpfe ums Waldsterben. Aber was ich wichtig finde, Naturzerstörung gibt es schon viel, viel länger, auch am südlichen Oberrhein und am Hochrhein. Und da war dieser Versuch, im Jahr 1817 den Rheinfall zu sprengen, war dafür einfach ein nettes Beispiel.
Wie ist denn dieser Versuch ausgegangen, beziehungsweise der Versuch, dass er ausgegangen ist und der Rheinfall noch steht, ist klar. Aber wie hat sich denn das Ganze praktisch entwickelt? Warum hat er das nicht geschafft?
Also teilweise gab es kein wirtschaftliches Interesse, teilweise gab es auch Proteste. Und es war ja nicht der einzige Versuch. Schon einige 100 Jahre vorher gab es Überlegungen, den Rheinfall zu sprengen. Damals ging es um das Flößerholz. Das heißt, damals wurden lange Tannenstämme und Fichtenstämme auf dem Rhein nach Holland geflößt, um damit große Schiffe zu bauen. Und die zerbrachen häufig am Rheinfall. Und auch damals gab es Überlegungen, den Rheinfall zu sprengen. Und im Prinzip hat sich das bis weit in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts fortgesetzt. Es gab Überlegungen, den Bodensee mit Schwerindustrie zu überziehen. Heute ist der Bodensee die Trinkwasserquelle für Millionen Menschen, ein Urlaubsparadies, und es wäre einfach nicht mehr denkbar. An der Stelle wollen wir dann ein bisschen weg von der Nostalgie, was war vor 200 Jahren, und wollen vielleicht in einem Nebensatz erwähnen, dass der Rhein und die Rheinanlieger und Anliegerinnen immer noch gefährdet sind durch die uralten Atomkraftwerke in Betznau und Leibstadt und durch das Atomkraftwerk Fessenheim. Also wie gesagt, die Sprengung des Rheinfalls ginge heute nicht mehr. Der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke läuft leider und dann bekommen wir möglicherweise noch ein atomares Endlager an den Hochrhein.
Wenn man jetzt sich den Rhein betrachtet, ich meine, über welchen Rhein reden wir? Wir reden natürlich über den heutigen Rhein. Allerdings der Rhein, da war ja auch mal ein ganz, ganz breiter Fluss mit sehr vielen Nebenflüssen, grenzlos zwischen römischem Imperium und irgendwie dem wilden Germanien, je nachdem, wie sich das römische Imperium ausgeweitet hat. Etwas flach und vor allen Dingen eben mit den Auenwäldern und inzwischen halt auch weitestgehend Kanal, beziehungsweise auch überzogen mit entsprechenden Staustufen, die Energie liefern. Da hat sich ja einiges getan und gerade aktuell, um es nochmal aktuell zu sagen, werden jetzt da ja Rückhaltebecken bzw. Rückhalteauen gebaut.
Ja, es gibt Renaturierungsmaßnahmen, die wir vom BUND aus sehr begrüßen, die teilweise in den Ortschaften abgelehnt werden. Wir finden, dass wir Hochwasserschutz mit Naturschutz verbinden sollten und dafür bietet sich natürlich der Rhein an. Wir haben Renaturierungsmaßnahmen aber auch an Elz und Dreisam, die wir sehr positiv finden. Aber jetzt einfach, um nochmal auf die Geschichte des Rheinfalls zu kommen. Der Rheinfall ist ein Ergebnis der letzten Eiszeit, geschätzt 14.000 Jahre, ist er alt oder jung. Und der Atommüll, der jetzt in Grenznähe gelagert werden soll, muss 1 Million Jahre gelagert werden. Das sind die heutigen Gefahren. Wir konnten, vor 200 Jahren wurde die Sprengung des Rheinfalls verhindert. Heute müssen wir schauen, dass wir die alten Atomkraftwerke abstellen.
Der Prinz zu Fürstenberg kann zwar keine politische Macht über die BewohnerInnen des Gebietes beanspruchen, tatsächlich ist er aber im Besitz eines Bergabschnittes, der sich Mittelberg nennt und an dem in naher Zukunft in einem Zeitraum von 25 bis 30 Jahren jährlich 200.000 Tonnen Kalk abgebaut werden sollen. Welche Probleme aus diesem Vorhaben folgen könnten, erläutert Rüdiger Bert von der Interessengemeinschaft Pro Donautal, die sich gegen den Kalkabbau wendet.
Als erstes Problem, wo ich sehe, wird der Verkehr sein. Das Donautal ist von seiner Topografie ein sehr enges Tal mit vielen Felsvorsprüngen, besonderen Schallverhältnissen und sehr schmalen Straßen. Und somit wird der Abtransport, der durch das Donautal geplant ist, stellt für mich ein sehr großes Problem. Und wenn es zu diesem Abbau kommen würde, ist es natürlich für uns hier auch als Anwohner Wahnsinn, das sich vorzustellen, was den Lärm, den Staub und den Verkehr anbetrifft. Und man darf auch nicht vergessen, diese Gegend hier, die wurde nun mal unter Schutz gestellt, also Natura 2000 Gebiet, dann Flora, Fauna, Habitat, Vogelschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, es ist ein Naturpark drauf. Und das wurde es nun mal, weil es hier besonders schützenswerte Arten gibt.
Wie kam es aber nun dazu, dass dieses Natura 2000 Schutzgebiet nun für die Rohstoffförderung genutzt werden soll?
Ich glaube, im Jahr 2003 war es, wo dieser Mittelberg, der hier abgebaut worden soll, der wurde in Rohstoffvorhalteplänen als eventuelles Abbaugebiet ausgewiesen. Im selben Jahr wurde das zu einem Natura 2000, also zu einem Flora-Fauna-Habitat, also zu einem Schutzgebiet europäischen Standes ernannt. Was sich im Grunde schon beißt. Nun ist der Investor, das Haus, die Forstverwaltung Max zu Fürstenberg ist hier aufgetreten, der auch der Eigentümer dieses Berges ist und haben erkannt, dass man aus hochreinen Kalken sehr viel Geld verdienen kann. Und haben nun in einem sogenannten Zielabweichungsverfahren, das heißt, das Gebiet muss zuerst umgewandelt werden von einem Rohstoffvorhaltegebiet in ein Abbaugebiet. Und das haben die beim Regierungspräsidium beantragt in Tübingen. Und der Regierungspräsident Herr Tapeser oder seine Institution, die haben dem stattgegeben. Das heißt, das Haus Max zu Fürstenberg kann nun beim Landratsamt Sigmaringen, bei der Landrätin Frau Bürgle, einen Abbauantrag für diese hochreinen Kalke stellen.
Das Regierungspräsidium Tübingen veröffentlichte dazu Ende Juni auf seiner Homepage einen Beitrag zur Sache, in dem es heißt, Zitat, das Regierungspräsidium Tübingen hält den von der Forstverwaltung Prinz zu Fürstenberg geplanten Abbau von hochreinen Kalken am Standort Mittelberg in Beuron-Tiergarten unter raumordnerischen Gesichtspunkten für vertretbar. Ob das Vorhaben auch naturschutz- und artenschutzrechtlich genehmigungsfähig ist, ist vom Landratsamt Sigmaringen im sich anschließenden Genehmigungsverfahren zu prüfen, Zitat Ende. Würde der Kalkabbau im oberen Donautal durch das Landratsamt in Sigmaringen genehmigt, befürchten die VertreterInnen der Interessengemeinschaft Pro Donautal nicht nur die Zerstörung eines bedeutenden Flora- und Fauna-Habitats und ökologische Folgeprobleme, die durch den Abtransport des Rohstoffes entstehen, sondern auch eine Gefährdung des Naturtourismus. Denn dieser stellt für viele Gemeindemitglieder eine zentrale Einnahmequelle dar. Seitens der Gemeindeverwaltung erhalten die GegnerInnen des Kalkabbaus bislang jedoch kaum Unterstützung.
Selbst aus der eigenen Gemeindeführung erhält man wenig Unterstützung, was das anbetrifft, weil dort wird noch gerechnet, dass man eventuell Gewerbesteuer generieren könnte. Für uns natürlich völlig unvorstellbar, wenn nachher zwei Leute mit einer Brechanlage und einem Bagger abbauen, wo denn bitte die Gewerbesteuern herkommen sollen. Es wird wirklich aus Profitgier wird das Kleinod Donautal momentan versucht zu verkaufen. Und Dagegen wollen wir einstehen, um die Leute zu sensibilisieren, die auch schon mal hier waren, die das Tal kennen, was da für ein Wahnsinn geplant ist.
Diese Profitorientierung sieht die Interessengemeinschaft pro Oberes Donautal auch bei dem Regionalverband Bodensee-Oberschwaben gegeben, der zentralen Behörde, die für die Raumplanung in der Region zuständig ist.
Der Regionalverband, ein Träger öffentlicher Belange, der über die Rohstoffressourcen in Baden-Württemberg mitbestimmt, der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, hat zum Beispiel 2015 beschlossen, dass ein Kalkabbau hier nicht in Frage kommt. Derselbe Verband hat 2016 einstimmig beschlossen, dass wir einen Abbau brauchen. Und vor kurzem hat der Herr Franke, der Leiter dieses Gremiums, gesagt, wir kommen um einen Abbau nicht herum. Wir müssen hier abbauen, ohne jegwillige Alternativen zu prüfen.
Mit diesen Aussagen konfrontiert, verteidigt der Leiter des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, Wilfried Franke, den Kalkabbau im Bereich Oberes Donautal. Zwar bezeichnet er einen derartigen Eingriff angesichts der damit verbundenen ökologischen Folgen selbst als gravierend, verweist aber gleichzeitig darauf, dass die Förderung insgesamt unabdingbar sei und keine anderen Standorte in Frage kämen.
Ja, es ist so, es handelt sich bei diesen hochreinen Kalken wirklich um einen sehr wertvollen und seltenen Stoff, der bei uns in der Region Bodensee-Oberschwaben nur an wenigen Standorten vorkommt. Und der beste Standort rein von Qualität und Mengen ist nun mal leider dort, wo ein Eingriff natürlich gravierend ist. Das ist keine Frage, das haben wir niemals anders dargestellt. Wir sind im Kernbereich des Naturparks, wir sind im Landschaftsschutzgebiet, wir sind im FFH-Gebiet, aber wir haben auf der anderen Seite eben auch den Auftrag, und es ist gar nicht neu, sondern das steht im jetzigen Regionalplan aus 2002 bereits als Sicherungsbereich drin. Ja, manchmal fragt man sich, warum jetzt diese Diskussionen erst beginnen. Und wir haben aufgrund der Schwere des Eingriffs, nochmals, den wir nie irgendwie verniedlicht haben, zunächst mal nach Alternativen gesucht. Und es gibt 2, 3 Standorte, über die hätte man sich ernsthaft unterhalten können, weil auch dort qualitativ hochwertige Kalke vorkommen, die dann aber letztendlich aus anderen Gründen nicht zum Tragen gekommen sind. Also es gibt zum Beispiel einen Standort in Stettenglashütte. Dort haben wir uns auch wirklich 2, 3 Jahre, wir sind viele, ja, die ganzen unteren Behörden mit dem Thema, mit dem Anliegen befasst. Und dieses scheitert bislang daran, dass wir im Karstgebiet sind, direkt an der Grenze zum Hochwasserschutzgebietszone 2 und dass dort einfach eine Beeinträchtigung des Grundwassers nicht ausgeschlossen werden kann. So, und dann ist dieser Standard ausgeschieden. Und dann gab es noch einen zweiten Standard, der heißt Stetten 1. Dort ist der Standard allerdings bei weitem nicht so gut untersucht, sondern man hat nur an der Oberfläche gekratzt, sage ich jetzt mal. Die Geologen meinen, es könnte dort auch von Menge und Qualität her entsprechend gute Höfigkeit vorliegen. Aber als man das dann untersuchen wollte von einem Unternehmen, hat die Gemeinde Stetten schon diese Untersuchungen auf ihren Wegen nicht zugelassen. So, und deshalb kamen wir, nachdem wir alle möglichen Alternativen geprüft haben, wieder auf den Standort Tiergarten, der nochmals sicherlich sehr kritisch ist, zurück. Und wir haben dann abgewogen. Das ist so eine Entscheidung, wissen Sie, wo es nicht schwarz oder weiß gilt, sondern das war eine Entscheidung dann, ich sage jetzt mal, 51-49 für den Abbau.
Für die Interessengemeinschaft pro Donautal bleibt es allerdings fraglich, ob tatsächlich so dringender Bedarf an Kalkförderung besteht, dass es unabdingbar erscheint, nun in einem Schutzgebiet abzubauen. Weiterhin widersprechen Sie der Aussage des Regionalverbandes, dass alternative Standorte ausreichend geprüft worden seien.
Was das Regierungspräsidium nicht gemacht hat, was der Regionalverband ignoriert hat, was das Landratsamt noch nichts dazu sagt. Es gibt hier in den geologischen Kartierungen andere Gebiete, die nicht unter der Art einem Schutz stehen, wo die Kalke vorkommen. Und diese Gebiete sind nicht geprüft.
Seitens des Regionalverbandes werden diese Vorwürfe abgewiesen, indem man zum einen auf die eingeschränkte geografische Zuständigkeit verweist und darüber hinaus die Notwendigkeit des Abbaus generell aus einem Auftrag seitens des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau mit Sitz in Freiburg begründet.
Ich kann nur für Alternativen in meiner Region sprechen. Darüber hinaus habe ich keinerlei Kompetenzen und muss mich auf das verlassen, was uns die zuständige Fachbehörde des Landes Baden-Württemberg sagt, nämlich das LGRB, das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau. Und die sagen uns, wir brauchen mittel- und langfristig einen Standort in der Region Bodensee-Oberschwaben, um die Versorgung der Gesellschaft mit diesen hochreinen Kalken sicherzustellen.
Die Interessengemeinschaft Pro Donautal aber will sich nicht auf die Aussagen des Landesamtes verlassen und wird weiter gegen den Kalkabbau in ihrer Region protestieren. Auch wenn bislang seitens ihrer Gemeinde sowie auch der grünen Landesregierung keine Unterstützung zu erwarten ist.
Ferienzeit, Bildungszeit, das heißt in den Ferien Bildung machen, und darauf hat jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin in Baden-Württemberg Anspruch. Sprich, seit dem 1. Juli 2015 gibt es hier einen Anspruch auf politische Weiterbildung. Und ich bin jetzt hier mit Rutkopf verbunden, mit Herrn Rutkopf verbunden. Erstmal guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Anspruch ja, aber es nimmt kaum jemand wahr. Das heißt, diese 5 Tage im Jahr, in denen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen entsprechend Urlaub nehmen können und sich gleichzeitig fortbilden können. Was steckt denn eigentlich hinter dieser Fortbildung, hinter dieser Weiterbildung?
Naja, hinter dieser Fortbildung steckt erstens, dass es ein internationales Recht gibt, und zwar schon seit 1974, dass jedem Arbeitnehmer weltweit oder zumindest überall dort, wo Staaten dieses Abkommen unterschrieben haben, die Bundesrepublik Deutschland hat das, dieses Recht zusteht. Zweitens, hier für Baden-Württemberg gilt, Sie haben es richtig gesagt, seit 1.7.2015, dass jeder Arbeitnehmer eben 5 Tage pro Kalenderjahr sich bezahlt freistellen lassen kann für berufliche, politische Weiterbildung oder für die Qualifizierung in einem Ehrenamt, also für einen Verein, eine Organisation, Kirche etc.
Das heißt, für alles Mögliche praktisch. Und warum wird das Ganze nicht wahrgenommen?
Naja, das hat mehrere Gründe und ein Stück weit will ich auch widersprechen. Erstens, dieses Gesetz ist nicht so sonderlich bekannt. Die Landesregierung hat bisher auch sehr wenig getan dafür, dass es in den Betrieben bekannt wird. Das Zweite ist aber, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil allein die IG Metall hat seit Inkrafttreten dieses Gesetzes rund 6.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bildungsmaßnahmen gehabt. Nun kann man das in Prozent umrechnen auf die Arbeitnehmer insgesamt in Baden-Württemberg, dann ist es nicht so viel, aber ich denke 6.000 ist trotzdem eine Hausnummer.
Das ist sicherlich eine Hausnummer. Gleichzeitig gibt es allerdings den ein oder anderen Konflikt, das heißt, die Gewerkschaft befürwortet dieses Gesetz und die Arbeitnehmer sagen, das sind ja im Prinzip nur Leute, die sich ein bisschen länger Urlaub genehmigen wollen. Gerade jetzt hier ist ein Urteil herausgekommen, dass die Seite der Arbeitnehmer stärkt, das Landesarbeitsgericht hier hat entsprechend geurteilt, dass die Arbeitgeber bezahlen mussten, und zwar seinen Bildungsurlaub. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Wie sieht's aus? Das heißt, Bildungsurlaub, kann ich praktisch alles Mögliche als Bildungsurlaub abrechnen?
Alles Mögliche ganz sicherlich nicht, sondern das Gesetz sagt ganz sehr konkret, was unter Bildungszeit fällt und was darunter laufen kann. Und die berühmten, immer wieder von Arbeitgeberseite zitierten Töpferkurse in der Toskana sind es eben nicht. Und das ist auch richtig so. Hier in diesem konkreten Beispiel, das Sie angesprochen haben, ging es um ein Seminar der politischen Bildung. Es ging um den Stellenwert von Arbeitnehmern innerhalb des Betriebes, aber auch innerhalb der Wirtschaft und innerhalb der Gesellschaft. Also im Wesentlichen unter der Überschrift Demokratie, und das ist natürlich politische Weiterbildung, das hat ein Arbeitgeber bestritten. Ich will noch einen Satz sagen zum Stichwort Urlaub. Also wer Bildungsurlaub verwechselt mit am Strand liegen oder ähnlichem, der liegt da ziemlich daneben, sondern das ist dann in der Tat Weiterbildung den ganzen Tag über, und das ist vielleicht manchmal anstrengender als die eigentliche Tätigkeit im Betrieb.
Wie viel Bildung und wie viel Urlaub kann man denn überhaupt machen? Das heißt, wie viel Bildung muss hier dabei sein? Sind es 8 Stunden, sind es 16 Stunden?
Sie müssen mindestens, also im Durchschnitt einer Maßnahme, also nehmen wir an eine ganze Woche, 5 Tage, müssen es im Durchschnitt mindestens 6 Zeitstunden sein, in denen Unterricht bzw. das Seminar gemacht wird.
Was ist eine Zeitstunde?
Eine Zeitstunde sind 60 Minuten.
Das heißt, die vollen 60 Minuten praktisch durchgehend sein.
Das ist aber eine Mindestbestimmung in aller Regel, das ist meine Erfahrung, wären es auch ein paar Minuten mehr, weil natürlich, und das ist ja auch Sinn der Sache, Fragen kommen, die man vorher nicht eingeplant hatte, etc. etc. Das ist die Mindestbestimmung.
Jetzt ist es so, ich meine, diese Bildungsurlaubsgeschichte, die zahle ich ja praktisch selber, dass ich die zahle die Fahrt und entsprechend auch das Seminar, da zahlt ja der Arbeitgeber nicht drauf.
So ist das. Es gibt weder vom Arbeitgeber Zuschüsse noch von staatlicher Seite aus. Das heißt, entweder müssen die Anbieter dieser Bildungsmaßnahmen das bezahlen oder aber die Teilnehmer selbst.
Jetzt haben Sie schon ausgeführt, den Töpferkurs in der Toskana, das ist nicht Bildungsurlaub, wäre natürlich auch anrechenbar unter Umständen, wenn man sich sagt, ich bilde mich da weiter, das heißt in Techniken, wie andere Leute früher gearbeitet haben, um einfach hier mal auch diese Erfahrung zu machen. Oder zum Beispiel gab es ja auch eine kritische Geschichte, dass jemand hingegangen ist und gesagt hat, ich möchte 5 Tage intensiv Spanisch lernen und zwar in Panama und dann nochmal 5 Tage im nächsten Jahr in Costa Rica und entsprechend einen Spanisch-Intensivkurs mitmachen. Das hängt natürlich dann nicht unbedingt mit der Firma zusammen, in der ich arbeite, aber das ist ja auch eigentlich Bildung, oder?
Na, das kann im Einzelfall, da müsste man den Einzelfall gucken und auch was dort gemacht wird, könnte natürlich eine Bildungsmaßnahme sein, wobei es in Baden-Württemberg richtigerweise nicht festgelegt ist, wo diese stattfindet. Braucht man ja auch nicht, weil die Reisekosten muss der Arbeitnehmer selber tragen. Insofern ist es ja auch völlig egal, ob nun eine Bildungsmaßnahme irgendwo hier im Ländle stattfindet, auf dem Mond oder am Strand von Australien. Wichtig sind die Inhalte, die dort vermittelt werden und ob die eine berufsspezifische Verbindung haben.
Nun soll in Baden-Württemberg eben wegen den sogenannten schwarzen Schafen, das heißt diejenigen, die eben in der Toskana hier ihren Töpferkurs machen wollten, entsprechend evaluiert werden. Wie stehen Sie dazu? Wurde jetzt hier aus Ihrer Sicht heraus häufig genug versucht, den Bildungsurlaub zu missbrauchen?
Also ich kenne diese Fälle überhaupt nicht. Auch die immer wieder von Südwestmetall angesprochen werden, diese Maßnahmen kenne ich überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass die hier einfach Maßnahmen aus anderen Bundesländern, wo es andere Gesetze und gesetzliche Grundlagen dazu gibt, herangezogen werden. Ich habe noch von keinem einzigen dieser Fälle gehört, weil Sie müssen immer wissen, wir haben in Baden-Württemberg eine sogenannte trägerbezogene Bildung, Weiterbildung. Das heißt, hier werden nicht einzelne Seminare anerkannt, sondern es gibt anerkannte Bildungsträger, die haben dies beantragt und genehmigt bekommen. Wenn die nun Dinge anbieten würden, die überhaupt nicht mit dem Gesetz vereinbar sind, dann würden die ihre Zulassung verlieren. Ich glaube nicht, dass ein Anbieter das hier riskiert an der Stelle.
Das heißt sozusagen einen TÜV?
Wenn man so will, ja. Also das Verfahren ist, Sie müssen es beantragen beim Regierungspräsidium in Karlsruhe und dieses prüft, ob der Anbieter Erfahrung hat mit solchen Dingen, ob er in gewisser Weise gewährleistet, dass er das Gesetz auch umsetzen kann. Und erst dann bekommen Sie die Genehmigung, anerkannter Bildungsträger zu sein.
Wenn ich jetzt selber Bildungsurlaub machen will, wie kann ich mich dazu melden? Einfach beim Arbeitgeber und sagen, ich möchte jetzt oder habe ich da besondere Voraussetzungen zu bieten?
Wenn ich mir ein Bildungszeitgesetz herausgesucht habe, dann muss ich mich beim Arbeitgeber in der Tat anmelden und zwar spätestens 8 Wochen vor Beginn der Maßnahme. Ich muss ihm vorlegen, welches Seminar ich mache, worum es in diesem Seminar geht. Ich muss ihm nachweisen, dass das ein anerkannter Bildungsträger ist. Und wenn ich das alles getan habe, dann muss grundsätzlich der Arbeitgeber dem auch zustimmen, es sei denn, dass irgendetwas aus seiner Sicht nicht in Ordnung ist.
Dann danke ich mal hier Ruth Kopf, hier von der IG Metall Stuttgart, für diese Informationen. Merci.
Bitteschön. Tschüss.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 17. August 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.